Mich haben damals auch alle für ein bisschen Gaga erklärt, dass ich irgendwie eine A13-Verbeamtung sausen lasse für eine halbe Stelle an der Uni. Aber ich hatte gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, wann dann?
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack.
Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Für euch am Mikrofon sitzen, wie gehabt, Jens-Steffen Scherer und Dr. Bianca Brüggen. Wir sind Science-Slammer, kommen selber aus der Forschung und wir lieben es, über Wissenschaft zu sprechen.
Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wie immer interessiert uns, wer sind die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in diesem Podcast auf den Grund.
Das machen wir aber nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Heute bei uns zu Gast ist Dirk Lörwald, Professor für und Leiter des Instituts für ökonomische Bildung an der Universität Oldenburg.
In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit der Frage, warum und wie wirtschaftliche Themen schon in der Schule behandelt werden sollten. In diesem Zusammenhang werden wir außerdem klären, was es mit Entrepreneurship Education und Financial Literacy auf sich hat.
Vielleicht kommt einigen von euch auch seine Stimme bekannt vor, denn er war jahrelang bei Radio Bremen, hat in verschiedenen Punkbands gesungen und ist auch Leadsänger der Rockband Iron Ducks. Dirk, schön, dass du heute bei uns bist.
Herzlich willkommen.
Ja, schön hier zu sein. Hallo.
Dirk, wir interessieren uns natürlich dafür, was du bisher so auf deinem Lebensweg alles getrieben hast und fangen da natürlich auch vorne an. Du hast auf Lehramt studiert, ganz am Anfang, und zwar Deutsch und Sozialwissenschaften. Hast auch dein Referendariat und dein zweites Staatsexamen gemacht und bist dann, Achtung Plot-Twist, nicht Lehrer geworden, sondern wissenschaftlicher Mitarbeiter in ökonomischer Bildung und Wirtschaftswissenschaften. Woher der Sinneswandel?
Ja, das war gar nicht so ein richtiger Sinneswandel, sondern wie das Leben manchmal so spielt, mehr ein Zufall. Also ich wollte immer gerne Lehrer werden. Das war im Studium auch schon immer, hat sich im Studium bestätigt eigentlich weiterhin. Und auch im Referendariat. Ich hatte eine super Schule, das Gymnasium in Nottuln. Das war eine tolle Zeit. Manche erleben das Referendariat ja wirklich als eine nicht so schöne Phase ihres Lebens, weil man da ja auch recht viel Druck hat, viele Unterrichtsbesuche machen muss. Ich fand's super, mir hat Spaß gemacht. Ich habe gar nicht daran gezweifelt, dass ich mal Lehrer werde. Und dann kam aber genau zum Ende meines Referendariates eine Stellenausschreibung für eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Drittmittelforschungsprojekt. Und das war genau bei dem Professor, bei dem ich auch meine Examensarbeit damals sehr gut geschrieben habe. Das war zum Thema Wirtschaftsethik. Und das Projekt ging auch um genau ökonomische Bildung, nämlich die Zusammenarbeit zwischen wirtschaftlicher Praxis mit den Schulen letztlich. Und das fand ich so spannend. Da habe ich gesagt, das mache ich. Mich haben damals auch alle für ein bisschen Gaga erklärt, dass ich eine A13-Verbeamtung sausen lasse. Es gab nämlich Stellen und Schulen, die mich haben wollten, für eine halbe Stelle an der Uni. Aber ich hatte gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, wann dann?
Ein mutiger Schritt. Und er hat sich gelohnt, denn 5 Jahre später hast du dann auch promoviert im Fach Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik und bist über eine Juniorprofessur in Kiel auf die besagte Professur in Oldenburg gekommen.
Genau, aber damit nicht genug, denn wie wir schon gehört haben, bist du ja auch Leiter des An-Instituts für ökonomische Bildung, kurz IÖB. Was ist denn eigentlich so ein An-Institut genau?
Ja, das ist so ein An-Institut, das kennt man von den größeren Instituten. Also ich muss gleich sagen, wir sind ein kleineres Institut und ich will mich damit nicht direkt vergleichen, aber dann hilft es vielleicht, sich vorzustellen, die Fraunhofer-Institute oder Leibniz-Institute. Das sind ja Forschungsinstitute, die sind nicht direkt in die Uni integriert, sondern sie sind aber irgendwie über die Forschung mit der Uni verbunden. Das sind meistens eben Institute in der Bundesförderung. Und es gibt eben aber auch auf der kleineren Ebene Institute in der Landesförderung. In Oldenburg kennt man vielleicht das Office, weil das recht groß ist. Mhm. Das ist also unser größtes und finanzstärkstes und forschungsstärkstes An-Institut im Bereich der Informatik eben. Und wir sind, ich glaube, deutschlandweit das einzige An-Institut in der Lehrerbildung. Und man kann sozusagen sagen, wir stehen mit einem Fuß in der Uni und mit dem anderen Fuß in der Welt oder in der Stadt, wenn man so will. Wir sind rechtlich eigenständig. Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Wir kriegen eine Grundfinanzierung vom Land Niedersachsen und sonst finanzieren wir uns über Projekte. Aber wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Universität und kooperieren eng in Forschung und Lehre.
Was sind dann die Beweggründe, zu einem An-Institut zu kommen? Oder sowas, naja, auszugründen ist wahrscheinlich das falsche Wort.
Doch, ist genau richtig, ja. Und die Frage ist auch gut, denn das muss man sich ja überlegen, das könnte ja sonst jeder in jedem Feld auch tun, also kann ja auch theoretisch jeder, der möchte. Ich glaube, was ganz wichtig ist, es muss Gelegenheiten geben. Und diese Gelegenheiten ist erstmal, glaube ich, eine ganz gute Drittmittellandschaft. Wenn man irgendwo in einem Fach tätig ist, wo man nicht sonderlich viele Drittmittel an Land ziehen kann, dann braucht man gar nicht darüber nachdenken, weil dann kann man so ein An-Institut nicht finanzieren. Aber das ist nicht der Grund für die Ausgründung, denn Drittmittelprojekte kann man ja auch an der Universität machen, sondern es muss auch weitere Gründe geben. Also bei uns ist es zum Beispiel, dass wir einen sehr starken Fokus auf Wissenstransfer legen, auf Transfer ökonomischer Erkenntnisse in die breite Bevölkerung. Und da bietet so ein Institut besondere Möglichkeiten. Außerdem sind wir mit der ökonomischen Bildung ja im Bereich der schulischen Bildung. Und da gibt es ja deutschlandweit gar kein Fach Wirtschaft, sondern das heißt überall anders. Also in manchen Bundesländern, an manchen Schulen gibt es so ein Fach Wirtschaft, an anderen eben Sozialwissenschaften, so wie ich es ja auch in NRW studiert habe. Und das heißt, da tut sich relativ viel und da ist viel Bedarf auch an Qualifizierung von Lehrkräften, also Fort- und Weiterbildung. Und das machen wir auch. So, und jetzt kommt ein Punkt fürs An-Institut. So eine Lehrer-Fort- und Weiterbildung, die darf ein universitäres Institut nur in seinem eigenen Bundesland machen. Wir haben aber mit dem An-Institut schon in 11 Bundesländern Lehrer qualifiziert, weil wir sind ja eine GmbH. Wir dürfen also über die Bundeslandgrenzen hinweggehen. Das sind so ein paar Gründe. Es gibt weitere, warum man so ein An-Institut letztlich gründet.
Du beschäftigst dich ja auch mit Entrepreneurship und da gibt es ja auch so eine Kultur des Scheiterns, die dann sogar in die berühmten Fuck-Up-Nights enden könnte, bei denen man dann statt seiner Erfolge seine größten Misserfolge zum Besten gibt, um zum einen Frust abzubauen oder auch natürlich, um aus seinen Fehlern zu lernen. Wenn du jetzt so zurückblickst, was ist denn dein größter Misserfolg, dein größter Fail gewesen?
Was, glaube ich, für jeden Wissenschaftler tatsächlich immer ein richtiger Reinfall ist, wenn man wochenlang und vielleicht sogar monatelang an einem Antrag gearbeitet hat für ein Projekt und da auch echt Herzblut reingesteckt hat. Und dann kommt das zurück, begutachtet zurück und der Antrag wurde abgelehnt. Man bekommt das Projekt nicht. Im ersten Moment ist dann die Wut auf die Gutachtertruppe groß und man sagt dann auch Dinge, die man nicht laut sagen darf. Dann liest man sich die Gutachten durch und denkt, vielleicht haben sie ja doch an der einen oder anderen Stelle recht. Und ich muss leider auch sagen, dass ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass die Projekte, die ich mir am meisten gewünscht habe, dann doch nicht genehmigt wurden und die ich einfach so hingeschrieben habe, wo ich dachte, mal gucken, ob es was wird, die wurden dann bewilligt und die muss man dann abarbeiten. Das ist natürlich auch nicht immer der größte Spaß. Aber das ist schon so, das sind schon echte Misserfolge, die man spürt und wo man auch ein paar Tage für braucht, um sich davon wieder zu erholen, wenn man so eine Absage kriegt für so einen Antrag, an dem man so hart gesessen hat.
Wie schon die Ärzte gesagt haben, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist.
So ungefähr, ja.
Dann kommt jetzt, wie immer nach dieser Fail-Frage, unser Fachwort des Tages. Denn jeder Gast bringt uns einen Begriff mit aus der eigenen Forschung und Steffen und ich müssen dann raten, was denn damit gemeint sein könnte. Mit was dürfen wir uns denn heute blamieren?
Ja, ich probiere es mal mit einem Begriff. Ich sage noch nicht, aus welchem Feld er kommt. Der kann vieldeutig sein. Der ist gar nicht erstmal so schwer zu verstehen, aber man muss wissen, wie er bei uns gebraucht wird. Und der heißt Reihungseffekte.
Reihungseffekte.
Ja, das kann echt vieles sein. Ne?
Jetzt will ich mal was Kreatives hören.
Dann mache ich mal den Aufschlag. Reihungseffekte, da denke ich an Reihenfolgeeffekte. Das kenne ich zumindest aus der Psychologie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo in der Ökonomik auch vorkommt, dass die Entscheidung, die ich treffe, natürlich immer in einem Kontext und vor einer Geschichte stattfinden. Und da können eben Reihungseffekte auftreten, also Reihenfolgeeffekte.
Ich bin bei Reihe eher bei Reihenschaltung und glaube, dass das die Effekte sind, die sich zum Beispiel auf meine Entscheidung auswirken, wenn vor mir schon mehrere Menschen die gleiche Entscheidung getroffen haben müssten. Als Biologin natürlich, ne? Wenn der eine Fisch zu dem anderen Fisch hinschwimmt und sich mit dem vermehrt, weil er den gut findet und ein anderer Fisch sieht das, denkt er sich, ah, der findet den gut, der muss gut sein, den will ich auch. So nach dem Motto gehe ich mal meiner Schätzung.
Ja, das sind beide sehr, sehr interessante Erklärungen und sie treffen natürlich beide nicht zu.
Wer hätte es gedacht?
Ich habe euch vielleicht auch insofern ein bisschen aufs Glatteis geführt. Wir sind ja im Bereich der ökonomischen Bildung und die Reihungseffekte beziehen sich nicht so sehr auf das Ökonomische, sondern eher auf das Bildung und da ist man mit der Psychologie gar nicht so falsch. Was wir bei uns im Institut viel machen, ist, wir machen viel Diagnostik. Das heißt, wir entwickeln Tests, wir validieren diese Tests mit Schülern und versuchen, so standardisierte Testinstrumente für Lehrer zur Verfügung zu stellen. Weil Lehrer im Alltag oft Beurteilungsfehler machen. Also jeder hat ja schon mal eine Note von einer Lehrerin oder einem Lehrer bekommen und hat gesagt, das ist jetzt aber unfair im Vergleich zu den anderen. Mhm. Ein so ein Beurteilungsfehler ist der Reihungseffekt. Es ist zum Beispiel, also um es exemplarisch zu machen, werden Arbeiten, die man zu Beginn korrigiert, viel strenger gehandhabt als Arbeiten, die man am Ende korrigiert. Ja, weil man am Anfang guckt man noch sehr stark mit den eigenen Standards drauf, man ist noch sehr konzentriert und dann sitzt man irgendwann 3 Stunden da, hat vielleicht schon ein Glas Rotwein dazu getrunken und dann wird man milde.
Ja, dann winkt man die Sachen nur noch durch.
So, das ist ja an sich nicht so schlimm, könnte man sagen, weil das ist ja im Sinne der Studierenden, aber eben nicht der Studierenden, die mit Nachnamen Buchstabe A, B, C anfangen. Und was man dann machen muss, ist, dass man sich am nächsten Tag morgens nochmal oder am Ende des Abends nochmal die Anfangsarbeiten vorknüpft und sie nochmal vor dem Hintergrund der letzten Arbeiten nochmal nachkorrigiert. Das ist so ein kleiner Trick, um dem zu entgehen.
Ja, wieder was gelernt, Bianca.
Ja, gut, dass ich mit B natürlich anfange. Ich bin also immer gearscht, gelackmeiert und du hast dann hinten mit S das Glück.
So, sehr schön. Schöne Überleitung, um über deine Forschung und über deinen Alltag ein bisschen zu sprechen. Und auch da wollen wir ganz grundsätzlich anfangen. Ich habe mal eine ganz einfache Gleichung aufgemacht und du sagst mal, ob das wahr oder falsch ist. Didaktik plus Wirtschaft gleich ökonomische Bildung?
Ich würde sagen, jein. Das ist die Antwort, die man als Wissenschaftler immer geben kann. Es kommt darauf an. Also einerseits ja, Wirtschaft plus Didaktik könnte man sagen, ist Wirtschaftsdidaktik. Das würde aber heißen, dass man diese beiden Teile einfach irgendwie addieren kann und dann kommt man da schon hin. Und so tatsächlich wird in vielen Ländern der Welt auch Lehrerausbildung betrieben. Man studiert irgendwie ein Fach und dann kriegt man irgendwie ein bisschen Pädagogik dazu und das muss man sich dann irgendwie zusammenbringen. In Deutschland und auch in manchen anderen Ländern haben wir eben den Vorteil, dass wir eine Fachdidaktik haben, die dieses Zusammenbringen nicht nur einfach übernimmt, sondern daraus auch ja, sowas wie Emergenz, also was Neues zutage bringt. Ja, also wir beispielsweise, wir gucken nicht nur, was ist ein wirtschaftliches Thema und was ist das pädagogische Modell dazu, sondern wir verknüpfen das so, dass wir sagen, wie können wir diesen Implikationszusammenhang zwischen den Zielen eines Lernprozesses, den Inhalten und den Methoden so verknüpfen, dass dabei ökonomischer Kompetenzerwerb am Ende rauskommt. Und das ist so die Aufgabe von Fachdidaktiken. Die gucken dann auf Lehr-Lernprozesse. Also alles, was mit Lehren und Lernen zu tun hat in dem jeweiligen Fach, nimmt man unter die Lupe die Voraussetzungen für diese Prozesse, also mit was für Vorstellungen oder Vorwissen gehen die Schüler oder die Lehrer da rein. Da guckt man sich die Prozesse selber an durch teilnehmende Beobachtung oder sowas oder Videografie. Und vor das, was ich eben gesagt habe, man guckt sich auch an, was am Ende des Lernprozesses rauskommt, indem man Diagnostik betreibt und versucht mit Tests herauszufinden, was hat es denn nun gebracht zum Beispiel.
Da wollen wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Vorher aber nochmal gefragt, es gibt ja bei euch 3 spezielle Schwerpunkte, könnte man sagen. Das ist Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Ethik. Und auf eurer Webseite steht groß geschrieben, ökonomische Bildung ist Allgemeinbildung. Was ist denn da eure Mission?
Ja, die Mission ist ganz einfach. Also lange Zeit war ökonomische Bildung auf den wirtschaftlichen, beruflichen Bereich verwiesen. Dann hat man gesagt, Wirtschaft, das lernt man in der Berufsschule, das hat an der allgemeinbildenden Schule keinen Platz. Dann kam so in den 60er, 70er Jahren, dass das vor allem an den nicht-gymnasialen Schulen kam. Da kam sowas wie Arbeitslehre, weil man gesagt hat, die Schüler müssen ja nach der Klasse 10 irgendwie in den Beruf, also müssen sie auch irgendwas über die Arbeitswelt lernen. So, diese Fächer haben aber schnell so ein, ich sag mal, so ein Blaujackenprofil bekommen. Und irgendwie hat sich dann in den 80er, 90er Jahren so ein Verständnis von ökonomischer Bildung als Teil von Allgemeinbildung etabliert. Und das kann man ganz einfach so übersetzen, dass man sagt, man will die Schülerinnen und Schüler mündig machen. Mündigkeit im Sinne von einmal individuell selbstbestimmt. Sie sollen also eigene Entscheidungen treffen, fachlich fundiert und aber in sozialer Verantwortung, weil sie mit anderen zusammenleben. Und das ist eigentlich dann der Auftrag jedes Faches, da einen Beitrag zu leisten. Und das kann die ökonomische Bildung einfach. Also heutzutage braucht man eben auch ein paar ökonomische Grundkompetenzen, um individuell selbstbestimmt zu sein. Und man muss diese Grundkompetenzen auch in sozialer Verantwortung wahrnehmen, sei es als Konsumentin oder als Unternehmerin.
Wird diese Mission in Zeiten einer starken Globalisierung schwieriger, spannender oder beides?
Ja, schwieriger weiß ich gar nicht. Es gibt ja immer mehr Anknüpfungspunkte. Sie wird auf jeden Fall spannender, glaube ich, weil es einfach ja, die Welt ist verflochten. Es ist nicht nur die Globalisierung, es ist auch die Digitalisierung, die ja auch unser ganzes Wirtschaftsleben komplett verändert. Und durch Globalisierung und Digitalisierung, durch beide Prozesse entstehen mehr Intransparenzen in der Wirtschaftswelt, mehr Intransparenzen auf den Märkten. Wenn ich gucke, ich bestelle mir was aus dem Internet und das kommt möglicherweise aus den USA angeliefert, dann habe ich diesen Verkäufer ja nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Ich vertraue darauf, dass ich im Internet auf so einen Knopf drücke und mir was in meinen Briefkasten geschickt wird. Und da ist die Frage, was brauche ich eigentlich für Kompetenzen, außer vielleicht blindes Vertrauen? Auf welche Signale muss ich achten, um mich da nicht übervorteilen zu lassen und so weiter. Und Globalisierung auch auf den Arbeitsmärkten. Ich muss nicht mehr, wenn ich in Quakenbrück geboren bin, in Quakenbrück bleiben, sondern ich kann auch nach Luxemburg und mir da einen Job suchen. Und was heißt das eigentlich? Ja, was brauche ich da für Fähigkeiten? Also es macht es spannender und umfangreicher und komplexer.
Dann lass uns das doch direkt mal konkret machen. Welche Kompetenzen und welche Fähigkeiten brauche ich denn, um bei Amazon auf Einkaufswagen und bezahlen zu klicken, wenn ich den Händler nie gesehen habe?
Ich muss zunächst mal wissen, dass moderne Märkte in hohem Maße intransparent sind, dass ich als Kunde immer weniger Suchguteigenschaften habe. Also Suchguteigenschaften heißt, ich kann die Qualität eines Gutes vor dem Kauf beurteilen. Das kann ich bei vielen Gütern heute nicht mehr. Dann habe ich Erfahrungsguteigenschaften. Ich kann die Qualität nachher beurteilen. Aber bei ganz vielen sind es Vertrauensguteigenschaften. Ich muss also vertrauen, dass das Gut der Qualität entspricht, dass das Gegenüber auch seriös ist und mir genau diese Qualität auch zusendet und so weiter. Und wieso vertraue ich eigentlich? Und da muss ich lernen, da gibt es Institutionen, da gibt es Regeln und Gesetze, die mich unterstützen. Ich muss das nicht mit jedem Einzelnen aushandeln, sondern ich habe Garantieversprechen. Ich habe in den jeweiligen Online-Shops bestimmte Regelungen, die mich als Kunde sozusagen vor Betrug schützen, weil Tausch und Täuschung ist ja nicht umsonst sprachlich nah beieinander. Die Gefahr der Täuschung ist immer gegeben letztlich. Und dann brauche ich einfach als Konsument auch so ein kritisches Bewusstsein, um bestimmte Dinge zu hinterfragen. Und zum anderen muss ich wissen, an welchen Signalen erkenne ich denn jetzt, dass das schon gut gehen wird.
Ja, das heißt, zum Teil werden auch so grundsätzliche Dinge aus den Angeln gehoben, wie Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis.
Ja, das sicherlich. Überall da zum Beispiel, wo wir Marktversagen haben, funktionieren Märkte nicht mehr nach diesem Prinzip. Und da gibt es verschiedene Gründe. Und eins davon sind in der Tat das, was wir gerade hatten, die Informationsasymmetrien auf Märkten. Dafür hat Ekerlof auch mal einen Nobelpreis bekommen. Der hat sich gefragt, warum fahren eigentlich so viele gute gebrauchte Autos auf den Straßen rum, aber auf dem privaten Gebrauchtwagenmarkt kriege ich nur Gurken. Also in den USA sind das nicht Gurken, sondern Zitronen, also Lemons. Und für seinen Market for Lemons hat er eben diesen Preis bekommen, indem er gesagt hat, wir haben da eine adverse Selektion auf diesen Märkten. Das heißt, es setzt sich nicht die gute Qualität durch, wie das eigentlich sein sollte auf einem Markt, dass Anbieter mit guter Qualität belohnt werden, sondern es setzt sich schlechte Qualität durch. Und das deswegen, weil die Kunden die Qualität nicht beurteilen können. Beim Auto ist das ja immer so, da nimmt man wen mit, der sich auskennt. Ja, oder ich kenne das, Männer, die treten immer vor den Reifen. Ich weiß nicht wieso, weil man vielleicht das Einzige, wo man vortreten darf, und dann kommt so ein schlauer Spruch, machen wir die Haube auf, aber kein Mensch hat Ahnung, was unter der Haube ist. Hauptsache, er sieht schön sauber aus. Wissen vortäuschen hilft vielleicht auch, ja.
Heutzutage kann man da, glaube ich, eh nicht mehr viel machen, wenn man da in die Motorhaube guckt.
Nee, da braucht man schon elektronische Geräte.
Ich möchte nochmal zurückkommen zu der Frage von, warum vertraue ich eigentlich und auf welcher Grundlage fälle ich denn Entscheidungen und was beeinflusst das? Denn das geht ja genau in die Richtung deiner Forschung und den berühmten Holzkabinen. Was guckt ihr euch denn an?
Ja, da muss man vielleicht für die Zuhörer sagen, die Holzkabinen sind unser Labor. Ja, und diese Holzkabinen sind so, dass jeder, der dort teilnimmt, eine eigene Kabine für sich hat, wie etwa bei einer Wahl, wo man in so eine Kabine geht und unbeobachtet von den anderen seine Stimme abgeben kann, sollen dort unbeobachtet Entscheidungen getroffen werden können. Und in diesem Labor, das ist mittlerweile üblich im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung, dass bestimmte ökonomische Theorien auch in solchen Laborsituationen überprüft werden. Das machen wir jetzt nicht, das machen die Wirtschaftsforscher. Was wir machen ist, Wir nehmen die Experimente, die auch zum Teil in der Forschung zugrunde gelegt werden, und gucken, was lernt man denn dabei, wenn man dieses Experiment durchführt. Also eins der einfachsten Experimente ist, man kriegt 100 Euro und soll jetzt jemandem Fremden davon was abgeben. Wie viel gibt man eigentlich ab? Normalerweise würde man sagen, die ökonomische Theorie würde sagen, maximal 1 Cent, wenn ich muss. Und in echt geben die Leute aber 1/3 bis 50% ab. Also die Menschen entscheiden offensichtlich in solchen Situationen anders. Das heißt jetzt nicht, dass die Theorie gleich falsch ist. Da müssten wir jetzt in Wissenschaftstheorie einsteigen. Aber das ist zumindest erstmal eine Beobachtung. Und da gibt es sehr, sehr viel komplexere Experimente, die uns so ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie Menschen Entscheidungen treffen in ökonomisch geprägten Situationen.
Und da sind wir bei so einem ganzen Set an verschiedenen Experimenten, die sich unter dem Begriff Gefangenendilemma zusammenfassen lassen, richtig?
Ganz genau. Das ist für uns eine sehr relevante Denkfigur, weil sie auch für Bildung total relevant ist. Also dieses Gefangenendilemma oder auch übertragen auf die gesamte Gesellschaft als soziales Dilemma bezeichnet, heißt einfach nur, dass Menschen in dieser Situation sich eigeninteressiert verhalten, obwohl sie damit dem Gemeinnutzen schaden. Und das machen wir ja im Prinzip alle. Wir haben alle ein Smartphone und wir wissen, was daran nicht gut ist. Die meisten von uns fliegen in den Urlaub und wir wissen, dass das nicht gut ist. Aus Eigeninteresse machen wir also Dinge, die für den Gesamtnutzen eigentlich nicht gut sind. Ja, und jetzt ist die Frage ja, die auch die ganzen, tatsächlich die großen gesellschaftlichen Probleme wie Klimawandel und Umweltverschmutzung betreffen. Wie kommen wir denn aus so einem sozialen Dilemma raus? Und da gerät die traditionelle Bildung an Grenzen. Wenn ich die ganze Zeit nur sage, in so einem sozialen Dilemma, verzichte auf etwas, verzichte aufs Fliegen, verzichte aufs Smartphone, so, und es machen aber nicht genügend andere, da bin ich der Ehrliche und der Dumme und es tut sich gar nichts. Das heißt, die Erkenntnis ist, wir brauchen Regeln. Wir brauchen veränderte Regeln, wir brauchen Staaten, und das wird global immer schwieriger dann, wenn man das hat, aber wir brauchen Staaten, Gemeinschaften dann, die ein festes Regelwerk haben und bestimmte Dinge möglicherweise erlauben oder verbieten oder sanktionieren oder mit Anreizen versehen, sodass man, dass die Leute sich freiwillig, eigeninteressiert so verhalten, wie wir es uns das eigentlich wünschen würden.
Ja, und dann sind wir da natürlich auch wieder bei dem Thema Vertrauen, über das wir eben schon gesprochen haben, und die Tatsache, sich als Teil eines größeren Ganzen zu sehen, oder?
Ja, Vertrauen ist sowieso eine ganz wichtige Kategorie für die Ökonomie, aber auch für die Ökonomik. Wir müssen ja mal überlegen, wem wir alles vertrauen oder worauf wir vertrauen. Vielfach vertrauen wir heute in der globalisierten Wirtschaft ja nicht mehr den Menschen. Das tun wir in der Familie, im Sportverein oder sonst wo, aber in wirtschaftlichen Prozessen eher nicht. Sondern wir vertrauen eben auf die institutionellen Strukturen, die uns das absichern. Und das ist so ein Zusammenspiel von Vertrauen in Institutionen und Vertrauen in Personen letztlich. Und solche Dilemmasituationen, über die wir gerade gesprochen haben, die sind halt angewiesen auch auf ein Vertrauen, in eine Vertrauensabsicherung durch Institutionen, damit sie nicht, die Situationen nicht ausgebeutet werden.
Und da sollte man auch der Institution Schule und dem Schulsystem vertrauen, dass sie uns mit den nötigen Kenntnissen ausstattet. Aber das tut sie deiner Ansicht nach noch nicht so ganz. Was müsste sich denn am gegenwärtigen Schulsystem ändern, damit wir zu mündigen ökonomischen Bürgern werden?
Also für mich wäre die Sachlage ganz einfach. Im Moment ist Schule noch nach Fächern organisiert. Das mag sich irgendwann auflösen. Aber solange das so ist, ist das ganze System so organisiert und das auch schon seit Hunderten von Jahren. Die Lehrer werden für Fächer ausgebildet. In der Schule findet das statt, was in den Fächern stattfindet, weil es dafür Unterricht gibt. Und auf den Zeugnissen stehen Noten für diese Fächer. Das heißt also, Fächer sind sozusagen das strukturgebende Element in Schulen. Und so würde ich sagen, brauchen wir ein Fach für Wirtschaft, für ökonomische Bildung, in dem das vermittelt werden kann. Und das muss jetzt gar kein Hauptfach oder sowas sein. Also so Sachen wie Deutsch, Mathe, Englisch, auch Naturwissenschaften sind möglicherweise wichtiger, aber so die normalen Nebenfächer wie Erdkunde, Geschichte, Musik, Kunst, Sport, so wichtig würde ich eigentlich auch denken, sollte heutzutage ökonomische Bildung sein. 2 bis 3 Stunden pro Woche in den weiterführenden Schulen, meinetwegen ab Klasse 7, sodass man so einen Grundstock an ökonomischen Kompetenzen aus dem Bereich der Allgemeinbildung vermitteln kann.
Jetzt muss ich da einmal direkt nachhaken. Im ersten Teil deiner Antwort hatte ich rausgehört, dass du eigentlich das ganze System, die Aufteilung in Fächer in der Schule, an sich kritisierst, hast dann aber auch trotzdem von einem Fach Wirtschaft gesprochen. Bedeutet das vor dem Hintergrund, dass das System so ist, wie es ist, würdest du gerne ein Fach Wirtschaft haben oder
Also ich persönlich bin ein Befürworter des Fachprinzips in Schulen. Ich glaube, dass Fächer uns sowas wie eine interne Ordnung ermöglichen, ähnlich wie man auch an Universitäten bestimmte Disziplinen studiert und die einem dann irgendwie eine andere Denkweise ermöglichen, kommt es in Schule eben nicht nur darauf an, Inhalte zu vermitteln, sondern auch eine spezifische Denkweise. Und dafür sind Fächer gut geeignet. Aber es gibt ja eine Diskussion darüber, ob wir nicht über den Tellerrand schauen müssen und viel mehr verbindend unterrichten müssen. Für mich war das einfach nur so eine Ausgangsdiagnose. Unser Schulsystem ist nach Fächern organisiert und deswegen ist der einzige Weg aus meiner Sicht, ökonomische Bildung seriös dazu reinzukriegen, ein Schulfach Wirtschaft. Und da sind wir noch lange nicht. Dazu haben wir eine aktuelle Studie durchgeführt, die zeigt doch deutlich gravierende Mängel.
Ihr bringt auch, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Entrepreneurship Education und Financial Literacy in die Schulen. Damit man zum Beispiel versteht, wie kann man Startups bilden oder was gehört da alles dazu?
Ja, also vielleicht muss man das einmal systematisieren. Also es sind drei große Felder, mit denen wir uns befassen. Das ist einmal der ganze Bereich Konsum, also die Verbraucherbildung. Dazu würde jetzt die Financial Literacy auch gehören als ein Teil dieser Verbraucherbildung. Der zweite Bereich ist alles in der Wirtschaft rund um Wirtschafts- und Arbeitsfeld. Dazu gehört auch die Berufs- und Studienorientierung, also die Arbeitnehmerorientierung, aber eben auch die Entrepreneurship Education als Unternehmerorientierung, wenn man so will. Und dann gibt es drittens noch einen dritten Bereich, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist mehr so die Wirtschaftsbürgerbildung, wo es um Reflexion und der großen wirtschaftlichen Themen geht, um die es möglicherweise dann im Wirtschaftsteil der Zeitung oder in der Tagesschau geht. Das gehört ja auch mit dazu. Das sind diese drei Bereiche, Verbraucherinnen und Verbraucher, Erwerbstätige und Wirtschaftsbürgerinnen. Financial Literacy ist im Endeffekt nichts anderes als eben finanzielle Allgemeinbildung. Das wird weltweit betrieben. Die OECD ist ziemlich dahinter. Es ist mittlerweile auch in vielen Ländern der Teilerhebung der PISA-Studie, dass man einfach guckt, in diesem Bereich Finanzen, wie kompetent sind eigentlich Kinder und Jugendliche, weil einfach Fehlentscheidungen in diesem finanziellen Bereich natürlich auch gravierende Auswirkungen haben können, beispielsweise Überschuldung oder solche Dinge. Und da würde man einfach, also ich verstehe finanzielle Allgemeinbildung als ein Teil ökonomischer Bildung, um den man sich eben auch mit kümmern muss. Und das zweite ist eben Entrepreneurship Education. Da geht es tatsächlich nicht darum, dass später alle Schülerinnen und Schüler selbst ein Unternehmen gründen. Das wäre ja auch gar nicht denkbar, sondern es geht darum, diese Perspektive kennenzulernen. Wir wissen, dass Schüler aus Unternehmerhaushalten oder Unternehmerinnenhaushalten viel besser abschneiden in Ökonomietests und auch nachher andere Lebenswege gehen. Und die Schüler, die vielen Schüler, die das eben nicht haben, die sollen in der Schule irgendwo mal einen Raum haben, wo sie diese Unternehmerperspektive kennenlernen, möglicherweise ausprobieren können. Und ob sie das dann nachher machen oder nicht, oder ob sie vielleicht im Unternehmen Intrapreneure werden, die da was voranwägen, wie auch immer, in der heutigen Arbeitswelt in Deutschland kann beides einfach nur helfen.
Um nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen für die Financial Literacy, das ist ja vielleicht ein etwas abstrakter Begriff für viele, sowas, was jetzt im Moment diskutiert wird, wie bedingungsloses Grundeinkommen oder die Grundrente. Sind das Themen oder Beispiele, die in den Bereich fallen?
Ja, meistens wird der Bereich Financial Literacy eher stärker auf die Verbraucherbildung beschränkt, also Umgang mit Geld. Bei ganz kleinen Kindern fängt es mit Taschengeld an, mit dem eigenen Geld, um die Planung der Finanzen, um das Wissen um Kredite, Zinsen, Zinseszinsen und sowas. Aber ich würde das tatsächlich mit dazu zählen, vor allem wenn man diesen dritten Bereich nimmt, den ich gesagt habe, die Wirtschaftsbürgerbildung. Da geht es genau um solche Konzepte, die gerade diskutiert werden. Ist doch hochspannend, das bedingungslose Grundeinkommen. Aber auch da gilt, man muss die verschiedenen Konzepte einmal verstehen. Also was meine Erfahrung beim bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass wir damit das Sozialprinzip der sozialen Marktwirtschaft aushebeln. Also wir haben ja drei Prinzipien in der sozialen Marktwirtschaft. Leistung soll belohnt werden. Dann haben wir eine sekundäre Einkommensverteilung. Das heißt, wir gucken, wer braucht mehr, also das Bedarfsprinzip, das ist das Soziale. Und wir haben sowas wie ein Egalitätsprinzip. Wir müssen aufpassen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht so groß wird. Bei den Einkommen gelingt uns das in Deutschland ziemlich gut. Der Gini-Koeffizient ist in den letzten 10, 15 Jahren ziemlich gleich geblieben. Bei den Vermögen gelingt uns das gar nicht gut. Die Vermögen driften immer weiter auseinander und das ist sozialer Sprengstoff. Und dieses bedingungslose Grundeinkommen hebelt eben das Bedarfsprinzip aus, das Sozialprinzip, weil alle das Gleiche kriegen. Also der Topmanager genauso wie derjenige, der bisher Hartz IV gekriegt hat, und der kriegt ja eben kein Hartz IV mehr oder so. Also da wäre ich eher bei anderen, die das solidarische Grundeinkommen empfehlen. Aber jetzt sind wir schon sehr stark inhaltlich.
Bei all diesen verschiedenen Feldern und Ansätzen möchtest du aber natürlich auch immer wieder in Kontakt mit den Leuten bleiben. Und das sieht man auch an Aktionen wie zum Beispiel dem Garten der Vorlesung des IÖB oder auch Welt der Wirtschaft bei Radio Bremen. Ist dir Wissenstransfer und Kommunikation auch eine Herzensangelegenheit, so wie bei uns, oder gehört das einfach dazu?
Nein, total. Also da bin ich voll auf eurer Wellenlänge. Es ist ja für uns als Didaktiker, Fachdidaktiker, liegt es ja ein bisschen in der Natur der Sache. Wir vermitteln Wissen. Wir sind keine Experten für die Generierung neuer fachwissenschaftlicher Theorien, sondern wir sind Experten dafür, das bewährte Wissen verständlich, motivierend, interessant zu vermitteln. Und das machen wir in der Regel immer an Schüler. Das ist unsere erste Zielgruppe. Und die zweite Zielgruppe, an Schüler kommt man nur ran, wenn man die Lehrer hat, also Lehrerinnen und Lehrer, Lehrkräfte. Da richten wir auch viele Veranstaltungen, kommen genau an diese Zielgruppe. Was wir aber einfach auch über das An-Institut sehr viel machen, ist eben allgemeine Bevölkerung, Wissenstransfer über diese Gartenvorlesung beispielsweise. Die wird hoffentlich in diesem Jahr stattfinden können. Im letzten Jahr konnte sie nicht stattfinden. Wir sind jetzt am 16. September mit dem Thema Deutschlands Wirtschaft fit für die Zukunft? Fragezeichen. Das haben wir deswegen ausgewählt, weil das 10 Tage vor der Bundestagswahl ist. Und wir sind ja bei uns im Garten und hoffen, dass wir mit einem Hygienekonzept diese Veranstaltung auch gut machen können. Und da sind wir dann sehr gespannt, so ein paar aktuelle Schlaglichter vielleicht auch aus den Wahlprogrammen in einen größeren Kontext mal einzubeziehen. Also nicht diese üblichen Veranstaltungen, jeder Politiker darf mal sagen, was er aus seinem Programm dazu zu sagen hat, sondern wir machen das tatsächlich mit Wissenschaftlern, die das aus ihrem fachlichen Hintergrund einordnen.
Sehr spannend, und das ist eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, Bianca. Mhm. Und damit geht natürlich die Empfehlung raus, sich das mal näher anzugucken. Lieber Dirk, gibt's da, findet man das über eure IÖB-Seite?
Ganz genau, www.ioeb.de.
Damit kommen wir dann auch wieder zum Schluss unserer heutigen Folge. Wir danken dir, Dirk, dass du heute unser Gast warst, und wir haben für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Neuerung.
Genau, denn falls ihr da draußen Anregungen und Vorschläge für uns habt, dann schreibt uns doch gerne unter hirngehört@jade-hs.de. Wir freuen uns. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Danke auch nochmal an dich, lieber Dirk. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.